Okay, also guten Morgen erstmal. Nur eine kleine Ansage, jetzt haben wir also mein Gedanken klären. Ja, in dieser Veranstaltung haben wir ja gar keine Übungsgruppen geteilt. Jetzt wollte ich schon meinen Spruch loslassen, dass wir eine Übungsgruppe geteilt haben, aber hier ist es ja alles sozusagen in Ordnung. Ich wollte darauf hinweisen, nächsten Donnerstag, glaube ich, ist wieder ein Feiertag, da fällt eine Vorlesung aus, nicht? Ja. Ja. Okay, dann können wir gleich mit dem Stoff anfangen. Wir hatten gesprochen bisher über Mengen und dann haben wir angefangen, diese Mengen mit Strukturen zu versehen. Diese Strukturen kommen oftmals ganz natürlich, aber wir wollen sie hier von einem abstrakten Gesichtspunkt betrachten, um eben möglichst allgemeine Techniken oder allgemeine Werkzeuge bereitzustellen, die man dann in verschiedenen Zusammenhängen dann benutzen kann. Man könnte natürlich auch sozusagen jetzt an Beispielen verfahren, dann wird es vielleicht zunächst mal interessanter sein, wenn man eben konkrete Beispiele vor Augen hat, aber dann später merkt man, dann muss man sich wiederholen und die Sache verallgemeinern. Und diesen Prozess will man eigentlich vermeiden, dass man sozusagen immer verallgemeinert und versucht dann möglichst eine allgemeine Form von Techniken am Anfang zu stellen und nicht wirklich den historischen Prozess durchzugehen, sondern im Grunde das Resultat des historischen Prozesses zu nehmen. Das ist zu Anfang eine Hürde, die man überwinden muss, die man vielleicht aus der Schule her so nicht kennt, weil es eben alles als sehr abstrakt und vielleicht inhaltslos daherkommt. Und man kann es auch sozusagen immer an Beispielen illustrieren, aber man stellt bald fest, die Beispiele sind auch irgendwie in gewisser Weise künstlich und beschreiben nicht wirklich sozusagen den vollen Umfang der neu eingeführten Begriffe. Man muss es einfach sozusagen hinnehmen, dass das, was man sozusagen hier im ersten Semester lernt, sozusagen Endresultat ist und demzufolge natürlich auch etwas schwerer ist zu lernen, als wenn man wie sozusagen die Geschichte der Mathematiker das eben leichter gemacht hat, anhand von Anforderungen aus der Praxis eben seine Sachen immer weiter zu verschärfen. Also sozusagen ein beschleunigter Prozess des Lernens. Aber Sie werden dann im Laufe des Studiums ziemlich schnell sehen, dass also die Begriffe, die wir in dieser Vorlesung ansprechen, dass Sie die immer und immer wieder in allen möglichen Kontexten, anderen Veranstaltungen wiedersehen. Okay, und sozusagen der Konsensus in der modernen Mathematik ist, dass man also sozusagen die Mathematik aufbaut auf der Mengenlehre und die Mengenlehre dann eben sozusagen versieht mit Strukturen und dann die entsprechenden Strukturen führen dann eben zu entsprechenden Spezialgebieten in der Mathematik. Und da haben wir jetzt schon ein paar von diesen Strukturen gesehen, eben einmal Ordnungsstruktur. Das war im Endlichen sowas wie ein gerichteter Graph, also Graph mit Orientierung. Aber wir haben sozusagen mit den Sachen, die wir ganz am Anfang gemacht haben, nämlich mit den Mengen, ja schon viel weitergehende Möglichkeiten jetzt mit Ordnungsstrukturen umzugehen. Wir haben ja nicht nur endliche Mengen betrachtet am Anfang, sondern unendliche Mengen und uns sogar darüber unterhalten, wie man also möglichst große Mengen produzieren kann, mit Hilfe der Potenzmenge zum Beispiel. Also da hat man also einen ganz großen Bereich von Möglichkeiten. Ich will nicht, also damit nicht unbedingt sagen, dass sozusagen die gesamte Mathematik sich aus den Mengen heraus entwickeln lässt. Also es gibt durchaus auch Gebiete, die mit den Mengen nicht auskommen, sondern mehr brauchen. Also die würden eben ganz gerne sowas bilden wie die Menge aller Mengen. Also zum Beispiel könnten vielleicht auf die Idee kommen, wenn Sie also eine algebraische Struktur betrachten, wie zum Beispiel die Vektorräume, dann wollen Sie vielleicht betrachten die Menge aller Vektorräume. Ist das eine Menge? Ja? man sagt es so schnell daher, aber wir wissen ja, ganz zu Anfang haben wir gesagt, die Menge aller Mengen dürfen wir nicht bilden und vielleicht dürfen wir schon kleinere Konstruktionen auch nicht ausführen. Das haben wir ja so noch gar nicht abgrenzen können, welche Zusammenfassung man wirklich als Mengen erlauben darf und welche nicht. Aber das heißt nicht, dass man diese Zusammenfassung nicht machen kann, nur man darf sie dann eben nicht Mengen nennen, sondern man nennt sie dann eben ein anderes Wort, zum Beispiel nennt man dann sowas vielleicht eine Klasse. Also man kann die Klasse aller Mengen bilden, dann hat man wieder die Elementrelation und dann kann man Klassen wieder zusammenfassen und so weiter, also eine ganze Hierarchie von Begriffen. Aber nicht in dieser Vorlesung. In dieser Vorlesung werden wir also mit Mengen auskommen und die Endlichmengen waren die einfachsten, die kann man sich natürlich leicht veranschaulichen. Aber es wird ganz wichtig sein, dass wir uns daran gewöhnen, dass es sozusagen jetzt hier nicht eine Theorie von endlichen Mengen ist, sondern ganz wesentlich von unendlichen. Wir haben das ja schon gesehen, dass wir unendliche Produkte bilden, dass wir Abbildungsmengen bilden und dergleichen. Also da kommen wir leicht sozusagen in unendliche Dimensionen. Die haben wir schon gesehen, letztes Mal auch Vektore mit unendlichen Dimensionen. Also das der Begriff der Unendlichkeit wird also hier ganz wichtig sein. Also das ist sozusagen nicht die Illustration von allen möglichen Ordnungsstrukturen, sondern nur von den auf endlichen Mengen. Aber das ist schon eine ganze Masse. Zu Anfang denkt man vielleicht, ja, endliche Mengen wären nicht so, also gibt es nicht so viel, aber hatte ich ja schon mal gesagt, wenn man zum Beispiel an den Fernseher denkt, der Fernseher hat nur endlich viele Pixel, aber man kann schon eine ganze Masse damit darstellen mit dem Fernseher. Also ist also die Theorie der endlichen Mengen durchaus zu beachten. Aber trotzdem kommt man in der Mathematik nicht aus mit endlichen Konstruktionen allein. Man zieht immer dazu auch unendliche Konstruktionen. Das hat man ja schon in der linearen Algebra gesehen. Im ersten Semester, man wird nicht in rationalen Zahlen oder mit den ganzen Zahlen auskommen, sondern man möchte dazu die reellen Zahlen nehmen und die komplexen Zahlen. Erst dann macht die Theorie der linearen Abbildung und die Theorie der Matrizen Sinn, weil eben die Eigenwerte und Eigenvektoren, die man da notwendig hat in der Theorie, im Allgemeinen nicht mehr rationale Koordinaten haben, sondern reelle Koordinaten. Okay, also das Ordnungsstrukturen. Ordnungsstruktur bei unendlichen Mengen hat uns dann geführt zum Zornschen Lemma, also eine Maschine für das Auffinden von Maxima. Und dann sind wir von da übergegangen zu simplizialen Strukturen. Und da hat man gesagt, ja, wir sollten bei den simplizialen Strukturen auch solche Gebilde, also sozusagen die Transitivität bei den Ordnungsstrukturen, wenn ich das hier als kleiner gleich interpretiere, kleiner gleich und kleiner gleich impliziert, dass das hier auch kleiner gleich ist. Solche Dreiecke, die sich da bilden, sollte man sozusagen mit in die Struktur einbeziehen und kann man vielleicht dadurch verdeutlichen, dass man solche Dreiecke dann schraffiert und dann kriegt man alle möglichen, vielleicht so und so, zweidimensionale Gebilde, aber man kann sich vorstellen, dass das in beliebigen Dimensionen auch gemacht werden kann. Dann kriegen Sie also solche Komplexe aus Dreiecken oder aus höherdimensionalen Simplices und damit können Sie sich schon eine ganze Masse modellieren. Das entspricht etwa in der Schule, wenn Sie sich unterhalten über Funktionen in der Schule, dann würden Sie sozusagen sagen, Sie erlauben als Funktion nur solche Funktionen, die stückweise linear sind. Dann gibt es, das werden wir hier nicht machen, aber man kann daran denken, dass es zum Beispiel auch differenzierbare Strukturen gibt. Wird auch heute ganz intensiv studiert. Das sieht dann so aus, also im Bereich der Funktionen würde man also dann nur solche glatten Funktionen erlauben. Da gibt es also verschiedene Differenzierbarkeitstypen, die brauchen wir hier nicht zu behandeln. Aber auch hier mit solchen Komplexen könnte man dann sagen, ja, man könnte vielleicht auch solche Gebilde betrachten, hier, die irgendwie so glatt aussehen. Und dann hat man irgendwie viele Möglichkeiten hier vielleicht neue Strukturen zu bilden. Wenn man hier vielleicht ein Beispiel machen will. Okay, also vielleicht so glatte Flächen, die sich treffen. Damit kann man zum Beispiel dynamische Systeme also modellieren, bestimmte Lösungsmengen, Attraktoren von dynamischen Systemen, die befinden sich oft auf solchen gerundeten Komplexen. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit topologischen Strukturen. Das waren ja die Strukturen, die dieser Veranstaltung den Namen gegeben haben. Wenn ich mir die angucke, sozusagen im Bereich der Funktion, stetige Funktion, topologische Funktion, wie würden die aussehen, wenn sie nicht differenzierbar sind oder nicht lokal linear, wie wir es bisher behandelt haben? Ja, gut, dann würde man sagen, die könnten also unheimlich kompliziert aussehen, ja, so. Vielleicht kann man die gar nicht mehr mit der Hand zeichnen. Und sie haben solche eigenartigen Kurven möglicherweise schon öfters gesehen. Denken Sie an diese Kalenderbilder, die so Fractals zeigen, die auch noch verschieden gefärbt sind und so weiter. Die geben ja ganz komplizierte Strukturen und die werden nach einfachen Bildungsgesetzen produziert und gedruckt. Aber das Resultat ist ganz kompliziert. Also man denke zum Beispiel, also ein berühmtes Beispiel ist das Wetter. Die Differentialgleichung, die das Wetter beschreibt, ist ganz einfach. Das kann Sie also in 3-4 Zeilen hinschreiben. Aber die Lösungen von dieser Differentialgleichung sind ganz kompliziert. Einfach deswegen, weil es eine Differentialgleichung ist, die ist nicht stabil. Das heißt also, die Koeffizienten, die Sie reinschreiben müssen, um die Differentialgleichung zu bestimmen, haben großen Einfluss auf die Lösung. Wenn Sie die Koeffizienten ein bisschen verändern, gibt es ganz verschiedene Lösungen. Ja? Es gibt stabile Differentialgleichungen, wo es nicht so viel ausmacht, wie Sie die Koeffizienten eingeben. Die Lösungen bleiben immer ungefähr gleich. Also lineare Differentialgleichungen haben diese Eigenschaft. Aber diese anderen Lorentz-Gleichungen jetzt in diesem Fall, die haben das, dieses Stabilitäts, die Stabilitätseigenschaft nicht. Und das drückt man etwa damit aus, dass man sagt, wenn hier auf dem Campus eine Taube mit den Flügeln schlägt, dann ändert sich das Wetter in Brasilien. Ja? Sodass also sozusagen eine kleine Änderung der Eingangsdaten also eine große Wirkung haben. Das macht die sozusagen das Betrachten von Wetterphänomenen so kompliziert. Die Beschreibung ist nicht schwer, aber wenn man anfängt, auf einmal jetzt sozusagen das wirklich numerisch jetzt durchzuführen, dann kommt man in unmögliche Probleme rein, weil man niemals die Koeffizienten hundertprozentig genau angeben kann. Und demzufolge kriegt man Lösungen, die vielleicht überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Also das sind sozusagen jetzt so Dinge, die in diesen Bereich reinkommen und als Struktur würde man das vielleicht damit sozusagen illustrieren, dass man jetzt nicht mehr so gerade oder runde Teile hat, sondern vielleicht irgendwie ganz verzitterte Gebiete. Okay, warum Topologie oder warum topologische Strukturen, warum sozusagen, wenn man das so verallgemeinert? Ein Beispiel habe ich gerade gegeben mit dem dynamischen System, dass man auf jeden Fall nicht auskommt mit Lösungskurven, die differenzierbar oder auf gar keinen Fall lokal linear aussehen, sondern man braucht allgemeinere Kurven, genauso wie man in anderen Gebieten eben allgemeinere Zahlen braucht. Man kommt nicht aus mit den ganzen Zahlen, man kommt nicht aus mit den reellen Zahlen, man kommt nicht aus mit den komplexen Zahlen, man will vielleicht Quaternionen und immer mehr. Immer bessere Zahlen haben. So will man auch bei den Funktionen immer bessere Funktionen oder immer allgemeinere Funktionen haben, indem man Dinge modellieren kann. Aber je allgemeiner man wird, desto größer ist der Anspruch, dass man das auch lernt, mit diesen allgemeinen Objekten umzugehen. Und das wollen wir also sozusagen hier anfangen. geschichtlich gesehen ist sozusagen der Bedarf nach topologischen Strukturen entstanden aus einem einzigen Problem, eigentlich auch ein Problem aus der linearen Algebra, wenn man so will. Man hat sich gefragt, wie kann man definieren, was die Dimension eines Vektorraumes ist. Und man könnte jetzt, also wenn man von der linearen Algebra aus dem ersten Semester kommt, fragen, was eigentlich da jetzt das Problem ist. Die Dimension des Vektorraums ist einfach sozusagen die Anzahl der Basiselemente. Aber jetzt haben wir schon gesehen, die Anzahl der Basiselemente muss nicht unbedingt endlich sein, das ist schon mal ein Problem. Aber noch viel auf dem, sagen wir so, auf einem noch elementareren Niveau, wenn ich mir einfach vorstelle, ein Vektorraum ist irgendwie ein lineares Gebilde, ja, sagen wir mal zum Beispiel dieser Raum hier oder eine Tischplatte, sozusagen eine Basis zu wählen oder ein Koordinatensystem zu wählen, kommt ja sozusagen dazu. Erstmal habe ich das lineare Gebilde und dann gebe ich dem linearen Gebilde ein Koordinatensystem. Manchen Gebilden, die vielleicht linear aussehen, die haben gar kein Koordinatensystem. Zum Beispiel nehmen Sie die Oberfläche von der Erde. Lokal sieht es linear aus, aber global ist es ja überhaupt nicht mehr linear, sondern es ist eben eine Sphäre. Und dann haben Sie kein Koordinatensystem. Also die Frage ist dann sozusagen aufgekommen, wie kann man das sozusagen fassen, dass manche Gebilde zweidimensional aussehen, andere dreidimensional. Das kann ja nicht unbedingt eine Sache der Wahl des Koordinatensystems sein, denn wenn ich einen Koordinaten wähle, dann habe ich ja die Frage schon beantwortet, wie groß die Dimension ist. Denn ich wähle ja zwei oder drei oder vier Koordinaten. Und dann ist man darauf gekommen, dass wenn man zum Beispiel vergleicht den R oder R2 mit irgendeinem anderen höherdimensionalen Vektorraum, also zum Beispiel R2 mit R3 oder R mit R2, dass man immer eine Bijektion findet zwischen R und R2 oder R2 und R3. Das heißt also, Vektorräume von verschiedener Dimension sind mengentheoretisch dasselbe. Sie können bijektiv aufeinander abgebildet werden. Und das haben wir ja gesehen, als wir über die Mengen gesprochen haben. Das macht man dann eben mit so einer triadischen Entwicklung oder binären Entwicklung von Zahlen. Und dann verschränkt man sozusagen zwei Folgen von binär Zahlen zu einer. Wie dem auch sei, hat das die Leute sehr nervös gemacht, die Tatsache, dass man so etwas Einfaches wie die Dimension nicht mengentheoretisch beschreiben kann. Und dann hat man sich gefragt, was muss man von den Bijektionen zusätzlich fordern, damit man als Resultat herausbekommt, dass eine Bijektion zwischen R und R2 nicht existiert. Ja? Man will es also irgendwie. Also man spricht dann natürlich nicht von Bijektion, sondern vielleicht von guten Bijektion oder strengen Bijektion oder wie auch immer. Auf jeden Fall will man so einen Satz haben, es gibt keine strengen Bijektionen oder keine guten Bijektionen zwischen R und R auf 2. Und was man eben herausbekommen hat, ist, man braucht, um das zu formulieren, eben eine topologische Struktur und dann wird eben diese gute Funktion dann genannt werden, eine stetige Funktion. Also die stetigen Funktionen waren dann die Retter, die haben es dann möglich gemacht, zu sagen, was eine Dimension ist. Wir werden nachher vielleicht ganz kurz sehen, warum R und R hoch 2 nicht dasselbe sein können im topologischen Sinne, obwohl sie dasselbe sind im mengentheoretischen Sinne. Okay, also das ist dann die Geschichte und jetzt wieder gehen wir an den Endpunkt der Geschichte und gucken uns das Resultat an. Und im Resultat steht die Definition von einem topologischen Raum. Die Definition schreibe ich gleich an. Und die wird Ihnen nichts sagen, wenn Sie sich nicht von vorher gesehen haben, was eben relativ abstrakt ist. Aber ich schreibe es trotzdem an. Also, die grundlegende Definition ist das folgende. Der x eine Menge und wir wollen jetzt definieren, was eine Topologie ist oder was eine topologische Struktur auf dieser Menge ist. Und das hatten wir schon so ähnlich bei den simplizialen Strukturen gesehen. Da hatten wir gesagt, eine simpliziale Struktur ist praktisch eine Teilmenge der Potenzmenge mit bestimmten Eigenschaften. Das Gleiche gilt für die topologische Struktur. Sie ist auch eine Teilmenge der Potenzmenge, aber mit etwas anderen Eigenschaften. Also schreiben wir es so hin. Eine Teilmenge. Ja, jetzt müssen wir eine Bezeichnung wählen. Also oftmals werden da so Skriptbuchstaben oder deutsche Buchstaben verwendet, um einfach von diesen lateinischen Buchstaben zu unterscheiden. Manchmal wird es auch fett gedruckt geschrieben. Oder manchmal schreibt man auch einfach ein kleines X mit so einem Zeichen darunter. Also da gibt es verschiedene Bezeichnungen, mit denen man also die topologischen Strukturen bezeichnet. Ich verwende jetzt mal diese, also deutschen Buchstaben. Hier sind noch ein paar andere Beispiele für deutsche Buchstaben. A, B, C, D, E, F, G, H, I und so weiter. All diese Buchstaben kann man also benutzen, um topologische Strukturen zu beschreiben. Und was ist jetzt eine topologische Struktur? Eine Teilmenge aus der Potenzmenge, unserer ursprünglichen Menge X, so geschrieben. Also die Elemente in Skript X sind also Teilmengen von X. Also der Potenzmenge heißt topologische Struktur oder Topologie. Wenn drei Bedingungen erfüllt sind, 1, 2 und 3, kann man so ausdrücken, diese Teilmenge Skript X ist nicht leer, sie enthält auf jeden Fall zwei Mengen, nämlich die leere Menge und die Menge X, sollen also Elemente von Skript X sein. Das ist eine. Die zweite: diese Teilmenge soll abgeschlossen sein gegenüber endlichen Durchschnitten und sie soll abgeschlossen sein gegenüber beliebigen Vereinigungen. Okay, also schreiben wir das mal so hin. Wenn wir zwei Elemente haben aus Skript X, dann soll daraus folgen, dass der Durchschnitt auch ein Element von Skript X ist. Aber für Vereinigungen soll das etwas anders aussehen. Für Vereinigungen schreiben wir das vielleicht so hin. Jetzt muss ich wieder einen deutschen Buchstaben, nehme ich mal einen einfachen deutschen Buchstaben A. Also für eine Teilmenge A aus Skript X soll gelten, dass wenn ich die Vereinigung aller Elemente aus A bilde, das schreibe ich mal so hin, dann soll das auch in Skript X sein. Also hier sieht man einen Unterschied zwischen Durchschnitten und Vereinigungen. Bei den Vereinigungen kann ich beliebige Vereinigungen nehmen, also über beliebigen Indexmengen. Und bei den Durchschnitten darf ich nur endliche Durchschnitte nehmen. Es muss nicht ein Durchschnitt von zwei Mengen sein, kann auch ein Durchschnitt von drei Mengen sein oder von 17 Mengen, aber es dürfen nur endlich viele Mengen sein. Ein beliebiger Durchschnitt von offenen Mengen wird im Allgemeinen nicht wieder offen sein. Okay, und ein topologischer Raum wäre dann einfach ein Paar X zusammen mit einer topologischen Struktur. Kann ich ja vielleicht noch hier reinschreiben, dann haben wir es zusammen. Also topologischer Raum ist also ein Paar X, X, wobei X eine Menge ist und wobei Skript X eine Topologie ist. Das ist ein topologischer Raum. Und zu Anfang schreibt man das auch immer so als Paar, aber wenn man sich daran gewöhnt hat und insbesondere dann weiß, was eine Topologie ist, dann vereinfacht man sich die Situation und schreibt nur den ersten Buchstaben hin und lässt die Bezeichnung der Topologie weg. Okay, aber für den Anfang werden wir immer noch die Topologie dazu schreiben. So, das ist also eine Topologie. Und jetzt sollte man irgendwie sehen, dass wir das mit Inhalt füllen. Dafür brauchen wir mal ein paar Begriffe. Also ein paar einschlägige Begriffe. Und was wir heute machen, ist eigentlich sozusagen so eine Art Wörterbuch von topologischen Begriffen, die wir einführen und die man immer wieder verwendet. Die meisten davon kennen Sie wahrscheinlich aus der Analysis. Aber hier wollen wir es sozusagen in größerer Allgemeinheit machen. Und also auch wieder von offenen und abgeschlossenen Mengen und dergleichen sprechen, aber alles bezogen auf eine allgemeine Topologie und nicht nur auf die reellen Zahlen. Okay. Das erste, also wenn ich eine Teilmenge von x nehme, dann heißt die offen, genau dann, wenn a ein Element der Topologie ist. Und eine Teilmenge von x heißt abgeschlossen, genau dann, wenn das Komplement von a Element von x ist. Also die schreibe ich nochmal hin. Also das ist sozusagen die Abkürzung für x minus a. Als Komplement von A, alle Elemente, die nicht in A enthalten sind. Wenn X ein Element ist und, aus der Menge X und wir haben ein Element aus der Topologie, also eine offene Teilmenge, dann heißt das eine Umgebung oder eine offene Umgebung. Von x, wenn x in u enthalten ist. Also jede Obermenge eines Punktes heißt offene Umgebung, wenn es eine offene Menge ist. Das können Sie in verschiedener Weise verallgemeinern, wenn Sie möchten. Also Sie können zum Beispiel offen weglassen und sagen, dann jede Teilmenge, die den Punkt x enthält, soll einfach Umgebung heißen. Oder wenn u eine abgeschlossene Menge ist, dann sagen Sie es vielleicht eine abgeschlossene Umgebung. Aber die meisten Umgebungen, die wir brauchen, sind offene Umgebungen. Aber man muss nicht unbedingt sich beschränken auf Punkte. Man kann auch offene Umgebung von Teilmengen wieder betrachten und es dürfte dann klar sein, wie man das einfach definiert. Die offene Umgebung von einer Teilmenge ist dann eben eine offene Menge, die die Teilmenge enthält. Also das ist so eine leichte, unmittelbare Verallgemeinerung. Okay. Das ist also ganz wichtig, so ein paar Grundbegriffe und wir werden noch eine Reihe von anderen ähnlich einfachen Grundbegriffen heute noch sehen. Aber erstmal noch was Wichtigeres. Wenn ich eine Struktur für eine Menge definiere, dann möchte ich auch mal dabei gleich sagen wollen, wann zwei Strukturen gleich sind. Also ich möchte also nicht zu viele verschiedenartige Situationen betrachten, die sich dann hinterher als gleich herausstellen. Aber ich muss irgendwie sagen, was ich unter gleich verstehen will. Also die Mathematik beschäftigt sich eigentlich in der Regel nicht wirklich mit Objekten, sondern immer mit Äquivalenzklassen von Objekten. Man muss sagen, was die Äquivalenzrelation ist. Und in diesem Fall ist die Äquivalenzrelation gegeben durch den Begriff der Homöomorphie. Homöomorphie. Schwieriges Wort, aber okay. Homöomorphie. Das definiert man, indem man erstmal allgemein sagt, was eine stetige Abbildung ist. Nun gut, stetige Abbildung kennen wir ja von der Schule, das ist also vom Begriff her nichts Neues. Aber ich behaupte, dass man mit dieser Definition der topologischen Struktur auch definieren kann, was eine stetige Abbildung ist. Und diese Definition wird alle Definitionen enthalten, die Sie über stetige Abbildung kennen. Das ist also sozusagen die allgemeinste Definition einer stetigen Abbildung. Und sie wird, wenn man das voraussetzt, ganz einfach aussehen, nämlich wie folgt. Also wir wollen betrachten Abbildung zwischen zwei topologischen Räumen. Also müssen wir zwei topologische Räume uns geben. Ja gut, das sind immer Paare. X zusammen mit einer Topologie, Y zusammen mit einer Topologie, jetzt brauchen wir neun Buchstaben für Topologie. Am besten Skript Y. Wie sieht Skript Y aus? So. Hätte vielleicht noch ein paar andere Buchstaben da reinschreiben sollen. Aber wie gesagt, wir lassen ja die zweiten Buchstaben dann später weg. Also ist jetzt nur vorübergehend. Also das sollen jetzt topologische Räume sein. Das heißt also Mengen zusammen mit einer topologischen Struktur. Und jetzt betrachten wir also Abbildung zwischen x und y. Eine Abbildung f von x nach y heißt stetig. Ja, wenn man sich erinnert aus der Analysis, was, wie da Stetigkeit definiert war, das war dann meistens über den Begriff der Folgen, ja, Folgenstetigkeit. Stetige Abbildungen bilden konvergente Folgen auf konvergente Folgen ab. Oder man hat Epsilon-Delta-Definitionen, die auch nicht immer beliebt ist. Aber hier kommt weder Folge vor, noch Epsilon und Delta. Weil in dieser Definition könnte man überhaupt nicht sagen, was eine Folge ist oder eine konvergente Folge ist. Und man könnte auch nicht sagen, was Epsilon und Delta und das Absolutzeichen sein soll. Sondern wir müssen eine Definition finden, die nur diese Begriffe verwendet, die wir oben angeschrieben haben. Und ja, Definition ist einfach die. Es soll für jede offene Menge aus Y, wenn wir so gelten, dass das Urbild unter f, also f hoch minus 1 von dieser offenen Menge wieder offen ist. Das heißt also mit anderen Worten, soll es ein Element aus x sein. Das also eine Abbildung heißt stetig, wenn das Urbild von offenen Mengen wieder offen ist. Das ist selber das, was ich hier hingeschrieben habe. Das ist die definierende Eigenschaft von stetigen Abbildungen. Sie sehen also, keine Metrik kommt vor, keine Folgenstetigkeit, kein Epsilon und Delta, sondern sozusagen nur diese Definition. Wir werden dann aber später noch andeuten, dass die stetigen Abbildungen, die Sie aus der Analysis kennen, alle auch unter diesen Begriff fallen. Nun gut, stetige Abbildungen waren ja nur ein Zwischenschritt. Wir wollten ja sagen, wann topologische Räume gleich sind oder homeomorph sind. Das ist also das nächste. F von x x nach y, y. Hier habe ich eine etwas andere Schreibweise gewählt, und zwar beiden, also den vollen topologischen Raum hingeschrieben, also Menge zusammen mit einer Topologie. Und ich will jetzt sagen, was ein Homöomorphismus ist. Wenn erstens f ist stetig, das heißt also diese Bedingung ist erfüllt, und wenn zweitens gilt, es gibt eine stetige Abbildung von y, y nach x, x. Damit ist nur gesagt, dass wir wieder die gleichen topologischen Strukturen verwenden, die wir auch bei der Abbildung f benutzt haben. Und es soll gelten, dass g ein Inverse von f ist. Das heißt also, es soll gelten, g mal f. G nach f ist Identität. und F nach G ist auch die Identität. Insbesondere ein Homeomorphismus immer eine Bijektion, aber nicht jede Bijektion ist ein Homeomorphismus. Aber es wäre eine interessante Frage, sich zu fragen, ob eine stetige Bijektion vielleicht schon ein Homeomorphismus ist. Das heißt also, ist eine stetige Abbildung, die bijektiv ist, ist die schon ein Homeomorphismus? Ja, eine bijektive Abbildung hat auf jeden Fall eine Umkehrung und man kann sich fragen, ob diese Umkehrung nicht vielleicht schon automatisch eine stetige Abbildung sein muss. Aber das ist nicht der Fall, denn, also ich lasse das so stehen, auch das impliziert nicht, dass man Homeomorphismus hat. Wenn man das folgende Beispiel hat, Beispiel, es gibt eine stetige Bijektion F vom halboffenen Intervall, so nennen wir es, ich schreibe es mal etwas anders hin, nochmal 0, 2 Pi, halboffenes Intervall, auf die Teilmenge S1, das ist also die Menge aller zweidimensionalen Vektoren mit der Länge 1, also die, gerade der Einheitskreis, so, Einheitskreis, ich mache mal ein Bild dazu, also hier ist R, hier ist 0 und hier ist das halboffene Intervall. Und jetzt stelle ich mir vor, dass die Zeitachse T ist und als Abbildung nehme ich die Abbildung, die T abbildet auf Sinus T, Cosinus T. Das heißt also, ich bilde jede reelle Zahl, also jeden Zeitwert ab auf einen zweidimensionalen Vektor und kriege damit also eine Parametrisierung des Einheitskreises, fängt hier an bei 0 und geht hier sozusagen rum und endet hier. Und das Bild von dieser Abbildung ist der gesamte Einheitskreis, weil kein Punkt aus dem Kreis ausgelassen wird. Für jeden Punkt gibt es einen Zeitwert, der darauf abgebildet wird. Aber das halboffene Intervall ist nicht gleich dem Einheitskreis, offensichtlich nicht. Und homeomorphe Räume sollten ja sowas sein wie gleiche Räume. Und das ist hier nicht der Fall. Also wird man schon mehr verlangen wollen von einem Homeomorphismus, als nur die Tatsache, dass es eine Bijektion ist und dass es stetig ist. Und was man zusätzlich fordert, ist eben, dass man eine stetige Inverse hat. Also eine stetige Abbildung heißt Homeomorphismus, wenn sie eine stetige Inverse hat. Also das ist ganz wichtig. Okay. Schiebe ich das mal nach oben. Wie man auch dreht, es geht immer falsch. Okay, das nächste Problem, was wir haben, ist, das ist also eine ganz allgemeine Definition von Stetigkeit, die wir da oben angeschrieben haben. Wie machen wir jetzt sozusagen den Connect zur Analysis? Da kennen wir ja auch den Begriff der stetigen Abbildung. Was haben diese stetigen Abbildungen mit den stetigen Abbildungen aus der Analysis zu tun? Oder aus anderen Gebieten in der Mathematik, da kennt man ja auch Stetigkeit, stetige Lösungsmengen und so weiter. Und der Connect wird gemacht dadurch, dass man eben eine topologische Struktur definiert. Der Begriff der stetigen Abbildung hängt eben ab von der Wahl der topologischen Struktur. Und zum Beispiel die topologische Struktur, die Sie aus der Analysis kennen, ist aufgebaut aus einer Metrik. Was passiert? Aufgeregtes. Ist was Schlimmes passiert? Oder? Nee. Die Stetigkeit, die man aus der Analysis kennt, kommt her von einer Metrik. Und wir müssen also jetzt sehen, wie man Topologien erzeugen kann oder wie man sie beschreiben kann und insbesondere die Topologien aus der Analysis bekommen kann. Vielleicht habe ich das noch nicht so deutlich ausgedrückt, aber nehmen wir mal nochmal die Definition von der topologischen Struktur. Gesetzt den Fall, Sie wollen zu Hause sich selber eine Topologie geben. Und dann sagt sozusagen die Vorschrift, ja, ganz einfach, du musst dir nur eine Teilmenge geben mit diesen drei Eigenschaften. Ja, wie gebe ich mir eine Teilmenge der Potenzmenge? Wenn x also eine unendliche Menge ist, na gut, dann hat diese unendliche Menge auch unendlich viele Teilmengen und ich kann ja nicht alle offenen Mengen aufzählen, das müsste ich aber, um eine Topologie sozusagen mir selber zu geben. Also das ist nicht sehr praktisch, das sollte man nicht machen. Man will ein einfaches Verfahren haben, mit dem man also Topologien definieren kann. Und der Trick ist jetzt eben nicht die ganzen Mengen aufzuzählen, sondern sozusagen sich eine Basis zu wählen. Was ist denn, wenn man von der linearen Algebra herkommt, das Besondere an einer Basis? Zu einer Basis gehören ja zwei Dinge. Es gehören die Basisvektoren, es gehört eine Maschine dazu. Die Basisvektoren, das sind eben einfach eine Sammlung von Vektoren. Und die Maschine, die sagt, was man aus einer Menge von Vektoren machen kann. Man kann zum Beispiel aus einer Menge von Vektoren ein Erzeugungssystem bilden, was wir letztes Mal auch besprochen haben. Das heißt, die Maschine heißt dann, bilde alle endlichen Linearkombinationen. Das heißt also, wenn Sie eine Maschine haben, dann kommen Sie mit wesentlich weniger Daten aus, um sich das Objekt zu geben, was Sie gerne hätten, als wenn Sie keine Maschine haben. Ähnlich hier. Hier würde ich auch gerne eine Maschine haben und mir die Topologie mit wenigen Daten geben und einfach die Maschine dann sozusagen arbeiten lassen. Was sollte hier die Maschine sein? Und die Maschine, die man hier hat, ist Vereinigung. Man bildet Vereinigung. Das heißt also, ich will Folgendes machen, ich will, wenn ich mir eine Topologie gebe, eine möglichst kleine Menge von offenen Mengen mir vorgeben oder einfach eine kleine Menge von Mengen vorgeben und dann nehme ich die große Maschine und die soll aus all diesen Mengen alle möglichen Vereinigungen bilden. Endliche, unendliche, ganz egal. Und die Mengen, die diese Maschine produziert, die nenne ich dann Topologie. Wir müssen nur irgendwie versuchen nachzuweisen, dass das, was diese Maschine produziert, auch wirklich eine Topologie ist. Das heißt, dass die diese Eigenschaften erfüllt. Okay, wollen wir uns das mal angucken, wie das geht. Und das wollen wir dann sozusagen verwenden für ein paar einfache Beispiele. Nämlich, wir wollen die Frage beantworten, was sind natürliche Topologien, beispielsweise von R? Da vermuten wir, dass es eine natürliche Topologie gibt, die kennen wir ja aus der Analysis. Was ist eine natürliche Topologie aus so einem Raum, R auch N? Gut, vermuten wir auch, dass es da eine Topologie gibt, denn es gibt ja Analysis mit mehreren Variablen. Wie sieht es jetzt mit den anderen Produkten aus, die wir uns schon angeguckt haben? Kann man auch diesen Raum auffassen als einen topologischen Raum? Ja, was war das nochmal? Das war ja die Menge aller Abbildungen von N nach R. Wie sieht es aus, wenn man sozusagen noch weitergeht, vielleicht sowas betrachtet oder vielleicht meinetwegen R hoch R. R hoch R wäre ja die Menge aller Funktionen von R nach R. Haben die Menge aller Funktionen auch eine topologische Struktur? Oder was ist, wenn ich noch größere Indexmengen nehme, wenn es die gibt? kann ich sowas dann auch bilden. Also die Menge aller, für eine beliebige Menge, schreibe ich vielleicht ein M besser, um anzudeuten, dass man da eine beliebige Menge einsetzen will und die Menge aller Abbildungen von M nach R betrachten will. Kann ich für all diese riesigen kartesischen Produkte, kann ich für die Topologien definieren und welche Eigenschaften würden denn solche Topologien haben? Sozusagen mit dem Hintergedanken, einer von den Hintergedanken, dass man sagt, ja gut, hier vorne für diese kleinen Räume, da kann ich ja in der Analyse sowas definieren wie einen Grenzwert von Folgen. Und wir werden sehen, dass also sowas wie Grenzwerte von Folgen, weil es ja mit Stetigkeit was zu tun hat, topologische Begriffe sind. Dann könnte man sich fragen, ja, kann ich das sozusagen hier so durchziehen und kann für die anderen komplizierten Räume die Topologie so definieren, dass der Begriff Grenzwert wieder möglich ist. Und was würde es denn da bedeuten? Also zum Beispiel, wenn ich in diesem Raum bin, möchte ich eben dann betrachten Folgen von Funktionen und ja, für solche Folgen Grenzwerte definieren. Wie würde man das machen? Da gibt es kein eindeutiges Verfahren, gibt es mehrere Möglichkeiten, aber die würde man eben gerne sich angucken. Und alle diese verschiedenen Definitionen von Grenzwerten sind einfach nur verschiedene Wahlen von topologischen Strukturen. Okay. Also, Schlagwort jetzt. Basis für Topologien. Okay, wieder Definition. Sei x eine Menge. Und ja gut, wir wollen uns also jetzt bestimmte Elemente aus einer Topologie auswählen oder vielleicht allgemeiner, wir wollen Topologien erzeugen. Das heißt also, wir suchen uns Mengen aus. Vielleicht schreiben wir das so. Skript B, B für Basis, deswegen Skript B. Ja, das soll eine Teilmenge sein, der Potenzmenge von x. Und die soll so geformt sein, dass wenn ich die Maschine Bildervereinigung anwende, dass ich dann eine Topologie rausbekomme. Welche Bedingungen müsste ich denn an diese Teilmenge stellen, um diese Forderung zu erfüllen, dass eben alle Vereinigungen zusammengenommen eine Topologie bilden? Und erstaunlicherweise kommt man mit wenigen Bedingungen aus, also nur mit zwei Bedingungen, aber sie sehen etwas eigenartig aus. Aber die schreiben wir hin. Also wir machen es formal so, dass wir sagen, eine solche Teilmenge heißt Basis, wenn sie diese beiden Bedingungen erfüllt. Also, dann heißt Skript B Basis einer Topologie, können wir vielleicht noch in Klammern dazu schreiben. Man braucht im Augenblick nicht, jetzt zurzeit ist nur der Begriff Basis wichtig. Wenn zwei Bedingungen erfüllt sind, erstens und zweitens, die erste Bedingung ist ganz einfach, die heißt nur, die leere Menge soll in dieser Basis enthalten sein und die Vereinigung aller Elemente aus der Basis soll die gesamte Menge x sein. Das heißt also, diese Vereinigungsmaschine, die wir haben, wenn wir die auf ganz Skript B anwenden, dann kriegen wir eben den Raum X heraus. Aber wir können ja noch andere Vereinigungen bilden. Und wir würden dann eine Topologie bekommen, wenn wir zusätzlich noch die zweite Eigenschaft haben. Und die zweite Eigenschaft heißt, für alle, meine Abkürzung für alle, F.A. Sagen wir es so, für alle Elemente aus der Basis. Das könnten Sie sagen, für alle Basiselemente und alle Punkte aus dem Durchschnitt von diesem Paar von Basiselementen oder Basismengen soll gelten, Es existiert eine Basismenge, die x enthält und selber im Durchschnitt enthalten ist. Ich mache mal eine kleine Zeichnung, dann sieht man das besser. Also ich habe hier eine Teilmenge U, also eine Basismenge, und hier habe ich noch eine Basismenge. Und die zweite Eigenschaft sagt etwas aus über den Durchschnitt von Basismengen. Das naheliegendste wäre zu sagen, der Durchschnitt von zwei Basismengen soll wieder eine Basismenge sein, aber das wäre zu stark. Da würde man keinen guten Basisbegriff bekommen und das macht man nicht, das würde man also nicht unbedingt fordern. Aber was Schwächeres fordert man, und zwar sagt man, dass wenn ich einen Punkt im Durchschnitt habe, dann finde ich ein Basiselement, was sozusagen im Durchschnitt drin liegt und diesen Punkt enthält. Ich finde eine Umgebung des Punktes, die ganz im Durchschnitt enthalten ist. Also an diesem Bild habe ich das also dadurch verdeutlicht, dass ich sozusagen alle Mengen, die hier in Betracht kommen, rund schreibe und sage einfach, die runden Mengen sollen als Basiselemente sein. Und dann finde ich eben in einem solchen Durchschnitt immer eine runde Menge, aber der Durchschnitt selbst ist nicht eine runde Menge, sondern ist eben so ein Sichel. Oder, ja? Also es ist schwächer. Diese Konfiguration würde also sozusagen das erfüllen, was ich hier hinschreibe. Aber wenn ich jetzt sagen würde, der Durchschnitt soll unbedingt ein Basiselement sein, dann würde ich nicht immer gut fahren. Gut, also es existiert ein W oder mindestens ein W aus B, also ein Basiselement mit X ist in W enthalten und W ist im Durchschnitt enthalten. Wenn Sie diese beiden Bedingungen haben, dann nennt man das eine Basis. Ich gebe mal ganz schnell ein Beispiel. Nehmen Sie Ihren vertrauten Vektorraum R2 und gucken Sie sich die Menge aller Teilmengen des R2 an. Und Sie wollen vielleicht auf dem R2 eine Topologie definieren. Und dazu würden Sie vielleicht ein Beispiel von einer Basis sehen. Und als Basis oder als Kandidat für eine Basis gucke ich mir Würfel an. Nö, könnte ich auch machen, will ich aber nicht. Ich gucke mir Kreise an. Eben gerade diese runden Sachen, von denen ich gerade gesprochen habe. Also ich gucke mir die Menge aller Kreise an. Was ein Kreis ist, kann ich ja leicht beschreiben. Ein Kreis hat einen Mittelpunkt und einen Radius. Also ich gucke mir alle Mengen an, also zu jedem Punkt und zu jeder reellen Zahl gucke ich mir einfach die Menge der Punkte an, die zu dem gewählten Punkt einen Abstand, Epsilon oder irgendwas haben. Also kriege ich massenhaft Kreise, kleine Kreise, große Kreise. Ja? Aber ein Punkt selbst zum Beispiel wäre kein Kreis, weil da wäre der Radius 0 und das würde man nicht mehr als Kreis bezeichnen. Und also habe ich jetzt überall diese Bubbles hier, große Bubbles, kleine Bubbles und so weiter. Ja? Und ich behaupte, wenn ich die Menge aller dieser Schaumbad, ja, also alle diese Bubbles nehme, die bilden also eine Basis, eine Bubble-Basis. Gut. Ja, warum? Warum bildet die Bubble eine, also warum bildet das Schaumbad eine Basis? Gut, also diese beiden Sachen, die leere Menge soll drin sein, das fordern wir einfach so nebenbei, das sollte man noch dazu schreiben. Also die leere Menge betrachten wir auch als Bubble. Die leere Menge hat ja alle Eigenschaften, ist also insbesondere auch ein Bubble. Gut, und dann, wenn ich die Vereinigung aller Bubbles nehme, dann kriege ich die gesamte Badewanne angeblich. Ja? Stimmt das? Warum? Na gut, die Badewanne ist ja die Menge aller Punkte in der Badewanne. Ja? Und jeder Punkt liegt in einem Bubble. Also ist natürlich die Vereinigung aller Bubbles die Badewanne. Also das haben wir dann. Ja? Das also ohne weiteres erfüllt. Jetzt noch die zweite Frage. Jetzt habe ich also zwei von diesen. Und ist die zweite Bedingung erfüllt? Ja, das haben wir ja gerade sozusagen in dieser Konfiguration überprüft. Ja. dass wenn ich hier einen Punkt habe, muss ich einfach sozusagen nur den kürzesten Abstand zu den Rändern nehmen. Kann ich eine Formel hinschreiben, wie groß ich den Radius wählen muss, um sicherzustellen, dass der Kreis um diesen Punkt im Durchschnitt drin liegt. Also das kann ich immer erreichen. Also das ist also eine Menge von Teilmengen, die diese beiden Bedingungen erfüllt. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn ich vielleicht ein Masochist wäre und würde jetzt nicht in ein Bubble-Bad gehen, sondern vielleicht ein Bad mit solchen Kristallen, ja, wäre nicht mehr so angenehm. Aber auch diese bilden eine Basis, ja. Wenn ich also die Menge aller Würfel nehme oder die Menge aller Quadrate, bildet das auch wieder eine Basis nach unserer Definition. Denn wenn ich zwei Quadrate nehme, dann ist sogar noch besser als mit diesen, nämlich der Durchschnitt von zwei Quadraten ist immer ein Quadrat. Also das ist, da brauchen wir gar nichts mehr zu zeigen. Das ist automatisch so, dass die zweite Bedingung für diese Mengen von Teilmengen erfüllt ist. Also beide, die Bubbles und diese hier Quadrate bilden oder erfüllen die Definition einer Basis. Gut, und jetzt unsere Maschine. Das schreibe ich hier noch hin, haben wir es auf einer Tafel. Der Satz heißt, sei x eine Menge und sei b, also eine Teilmenge von der Potenzmenge, eine Basis. Na gut, jetzt kommt meine Maschine, die heißt Skript x von Skript b und soll die folgende Menge sein. Nämlich die Menge aller Vereinigungen, also Vereinigung O mit O aus C, Skript C, wobei Skript C irgendeine Teilmenge von Basiselementen ist. Das heißt also, ich habe hier nur hingeschrieben, die Menge aller Vereinigungen von Basiselementen und die Behauptung ist, dann ist diese Menge, das ist natürlich auch eine Teilmenge von der Potenzmenge von x, ist eine Topologie von x. Ja, das, wenn Sie wollen, können Sie auch so schreiben. Das, hier, das geht auch. Das ist egal. Also wie Sie Vereinigung definieren, die erste Schreibweise, da würde man sozusagen dann hinschreiben, dass man über die Elemente von C vereinigt und die Elemente sozusagen da nochmal aufführt. Aber man kann auf die Elemente verzichten und einfach diese abgekürzte Schreibweise nehmen, wie wir es vorher auch schon mal gemacht haben. Also das heißt nur, wir nehmen die Vereinigung von allen möglichen Teilmengen von Skript B. Müssen wir nur sehen, ob wir die leere Menge, ja, die kriegen wir ja auch, weil Skript B enthält ja auch die leere Menge. Also können wir die leere Menge da auch produzieren. Das ist also die Maschine, die nimmt also so eine Menge und produziert eine neue Menge. Die können wir jetzt kürzer auch so schreiben, einfach X, Skript X. Und diese neue Menge soll dann eine Topologie sein. Das ist übrigens nicht schwer zu beweisen, will ich hier auch an der Tafel nicht vorführen. Können Sie in der Skripte nachschauen. Sie müssen ja nur diese drei Eigenschaften von der topologischen Struktur nachweisen. Interessant ist vielleicht die zweite Eigenschaft. Die dritte Eigenschaft ist völlig automatisch. Da bilden Sie nur die Vereinigung von Vereinigungen. Und die zweite Eigenschaft sagt ja nur, dass wenn Sie U und V als Vereinigung von Basiselementen schreiben können, dann können Sie auch den Durchschnitt als Vereinigung von Basiselementen schreiben. Aber das liegt eben einfach daran, dass Sie jeden Punkt X im Durchschnitt sozusagen wieder als Durchschnitt von Basiselementen, also für jeden Punkt aus dem Durchschnitt finden Sie immer einen Durchschnitt aus Basiselementen als Umgebung. Es ist ein bisschen mengentheoretisch sozusagen hingeschrieben, aber es ist keine Idee dahinter, also deswegen möchte ich es hier weglassen aus Zeitgründen. Also das ist zweimal drei Zeilen, das ist also bewiesen. Okay. Jetzt möchte ich gerne diesen Basisbegriff nehmen und ein paar Topologien vielleicht anzugeben. Im Grunde haben wir ja schon zwei Topologien definiert, nämlich einmal diese Topologie, die auf den Bubbles beruht und dann eben die andere Topologie, die auf den Quadraten beruht. Denn wir haben ja gezeigt, dass die Bubbles eine Basis bilden und die Quadrate bilden eine Basis. Und dieser Satz sagt uns, wir können jede Basis nehmen und wenn wir darauf die Maschine ansetzen, dann kriegen wir eine Topologie. Also kriegen wir eine Bubble-Topologie und eine Quadrattopologie. Aber wenn Sie sich das genau angucken, dann werden Sie den Satz beweisen können, dass die beiden Topologien, die Sie da bekommen, gleich sind. In dem Sinne, dass wenn Sie R2 zusammen mit dieser Topologie betrachten, dass Sie zwei topologische Räume bekommen, die homeomorph sind. Wenn Sie das, vielleicht nehmen wir das als Übungsaufgabe, aber auf jeden Fall kann man sich das so im Kopf klar machen, was dahinter steckt. Dahinter steckt eben einfach sozusagen die Tatsache, dass ich in jedem Bubble ein Quadrat finde und in jedem Quadrat ein Bubble. Sozusagen die Basen sind ineinander enthalten. Und wenn ich so eine Situation habe für Basen, dann lässt sich leicht zeigen, dass die Topologien gleich sind. Also diese beiden Basen geben nichts Verschiedenes im topologischen Sinne, sondern das Gleiche. Das heißt mit anderen Worten, Sie können sich die Basis auswählen, wenn Sie an R2 interessiert sind, welche Ihnen am besten gefällt. Entweder die runde, die Bubble-Basis oder lieber die quadratische. Das heißt also, das kennen Sie ja aus der Analysis, einmal würden Sie vielleicht die euklidische Norm kriegen und das andere Mal kriegen Sie eben die Maximumsnorm. Gut, jetzt haben wir schon den Begriff Norm verwendet. Dann will ich das mal explizieren, wie man aus den Normen oder aus den Metriken jetzt im Allgemeinen Topologien bekommt. Jetzt wissen wir also, was eine Topologie ist. Ja? Leere Menge und ganze Menge ist enthalten und das Ganze ist abgeschlossen gegenüber endlichen Durchschnitten und beliebigen Vereinigungen. Jetzt sprechen wir ganz kurz über metrische Räume und wie man metrische Räume als topologische Räume auffassen kann. Also dazu einfach nur zur Erinnerung. Was war nochmal eine Norm? Da musste also V ein Vektorraum sein. Schreibe ich mal so, Vektorraum über irgendeinen Körper, das schreibe ich jetzt mal nicht hin, Vektorraum. Und dann heißt eine Abbildung, schreibt man dann so, V nach K, weil K der Körper ist, also schreiben wir hier K-Vektorraum. heißt diese Abbildung eine Norm. Wenn ein paar Eigenschaften erfüllt sind, erstens, zweitens und drittens, also x plus y soll kleiner gleich x plus y sein, dann eine lineare Eigenschaft, das erfüllt, also Produkt mit dem Skalar kann man also rausziehen und jedes Element soll eine Norm haben, die größer als 0 ist, jedenfalls dann, wenn x nicht der Nullvektor ist, also x ist verschieden von 0. Und entsprechend, ein Pangdang dazu, der Begriff der Metrik, metrische Abbildung. Was? Was muss rausgezogen? Gradlinig? Habe ich doch gradlinig. Das hier meinen Sie? Was ist daran falsch? Ach so, das ja. Okay. Metrik wäre also eine Abbildung von x Kreuz x nach k. In meisten Fällen vielleicht R. Auch drei Eigenschaften, so ähnlich wie xy größer gleich 0 und dxy gleich 0. Genau dann, wenn x gleich y, Symmetrie dxy gleich dy x und dann eben Dreiecksungleichung dxz kleiner gleich dxy plus dyz. Okay. Bemerkung, wenn wir eine Norm haben, Norm, daraus folgt eben, dass dxy gleich x minus y Metrik ist. Also Norm und Metrik sind also auf diese Weise verbunden. Okay. Und was wir sozusagen da oben gemacht haben, können wir jetzt allgemein so formulieren, Satz. Sei M, D ein metrischer Raum. Das heißt also eine Menge zusammen mit einer Metrik, D ist die Metrik. Dann kann ich ja auf jeden Fall die folgenden Mengen bilden. Wie schreibe ich die am besten? B x, r vielleicht, ja, so. Bx, r soll sein die Menge aller Elemente aus M mit dy x kleiner als r, also echt kleiner, nicht kleiner gleich, das ist wichtig. Und sowas nennt man auch, kann ich mal in Klammern dazu schreiben, einen offenen Ball oder offene Ballumgebung von x. Dann ist die Menge aller offenen Ballumgebungen, habe ich mal so hin, nee, dann ist die Menge aller offenen Ballumgebungen b, x, r, x in m und r in, ja, sagen wir mal hier r, Einfachheit halber nehmen wir vielleicht hier auch r, machen wir hier r minus 0, dann ist diese Menge eine Basis. Okay, das haben wir ja sozusagen oben im Dimension 2-Fall bewiesen oder uns davon überzeugt. Und genauso macht man das in höheren Dimensionen. Hat man sicherlich schon in der Analysis gesehen. Also haben wir hier eine Basis und demzufolge eine Topologie. Und die Topologie dieser Basis, also Skript B, heißt die von D, also von der Metrik erzeugte Topologie. Kann man auch abkürzen als Skript D, dann würde man sozusagen das verwenden, was eben hier am wichtigsten ist, und das ist die Metrik. Oder nennen wir das nicht Bemerkung, sondern Bezeichnung. Also jede Metrik erzeugt eine Topologie. Und worauf ich hinaus will, ist, ich möchte gerne weitere Bezeichnung einführen. Wenn ich einen topologischen Raum, also einen beliebigen topologischen Raum hernehme, dann müsste ich ja eine Menge geben, zusammen mit einer topologischen Struktur X. Und ich möchte sagen, ein solcher Raum heißt metrisierbar. Wenn es eine Metrik gibt, sodass der Raum x, x homeomorph ist zu x, Skript x, d, also der von d erzeugten Topologie. Jetzt habe ich vielleicht noch nicht ausgesprochen, was es heißt, dass zwei Räume homeomorph sind. Oder vielleicht habe ich es ausgesprochen, aber noch nicht aufgeschrieben. Sollte ich das vielleicht hier noch dazu schreiben, also homeomorph, zwei Räume sind homeomorph, genau dann, wenn es gibt einen Homeomorphismus zwischen den Räumen. Okay, das soll also jetzt heißen, ein topologischer Raum heißt metrisierbar, wenn es eine Metrik gibt, die diese Topologie induziert oder erzeugt. Damit das Sinn macht, brauche ich einen topologischen Raum. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, also gucken wir uns nochmal die Leiste da oben links an, ich habe diese ganzen kartesischen Produkte und würde jetzt fragen, welcher von diesen kartesischen Produkten ist jetzt metrisierbar, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Denn um zu entscheiden, ob etwas metrisierbar ist, brauche ich erstmal einen topologischen Raum. Und keiner von diesen Räumen da oben, ausgenommen von den ersten beiden, ist zurzeit ein topologischer Raum. Also die Frage müsste erstmal heißen, welcher von diesen kartesischen Produkten ist topologisierbar? Und dann das nächste, was ich fragen kann, ist, welcher von diesen Topologien oder von diesen, besser gefragt, welche von diesen kartesischen Produkten hat eine Topologie, die von einer Metrik induziert wird? Und da gibt es also eine Reihe von verschiedenen Antworten. Die beiden ersten Räume haben Topologien, die von einer Metrik induziert sind, haben wir ja gerade gesehen. Aber je weiter sie nach rechts gehen, desto weniger wird das denn wahr. Also dann gibt es Räume, die dann Topologien haben, aber die dann nicht mehr von einer Metrik induziert sind. Das überhaupt, ja? Ja? Ja, das stimmt auch wieder. Ich mache es mir aber einfach. Das ist übrigens eine ganz interessante Frage, mit denen sich also die Topologen sehr herumgeschlagen haben, nämlich welche topologischen Räume sind metrisierbar? Also mit anderen Worten, man möchte gerne eine Charakterisierung haben, die einem sagt, ja, dieser Raum ist metrisierbar. Natürlich kann man trivialerweise einfach sagen, ein Raum ist metrisierbar, wenn es eine Metrik gibt, die entsprechende Topologie induziert. Aber das ist ja keine Charakterisierung, sondern das ist die Definition von Metrisierbarkeit. Also man möchte irgendwelche topologischen Eigenschaften haben, die einem sagen, dass der vorgelegte Raum metrisierbar ist. Genauso für einen Topologen ist es eine spannende Frage, zum Beispiel den euklidischen Raum zu charakterisieren. Wann ist ein topologischer Raum der euklidische Raum? Ja? Also nehmen wir mal R hoch 2. Wie kann ich einem topologischen Raum, der mir vorgelegt wird, wie kann ich von dem sagen, ob dieser Raum ein R2 ist. Also jetzt stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, alles ist zweidimensional, so wie auf dem Mars, alles Wüste, die Sonne scheint und Sie sind jetzt ein Ameise und krabbeln auf diesem Mars jetzt. Ja? Ja. Und dann fragen Sie sich, was ist hier los? Ja? Lebe ich hier auf einer Zweisphäre? Dann könnte es ja der Mars sein, ja? Oder lebe ich hier auf einer Ebene? So, wie könnte jetzt diese Ameise rausfinden, wo sie lebt? Ne? Und natürlich interessiert uns das nicht, was die Ameise denkt. Ja? Aber jetzt eine Dimension höher. Ja? Wir sind in einem Raum, Universum, ja? Krabbeln in diesem Universum hin und her und fragen uns, ist das jetzt eigentlich ein dreidimensionaler Vektorraum, in dem wir leben? Dann müsste der ja Koordinaten haben. Wo sind denn die Koordinaten? Ja? Und man sieht sie nicht, es sind keine Koordinaten da. Auch kein Nullpunkt. Wir sehen keinen Nullpunkt. Also vielleicht ist es doch nicht der euklidische Raum, vielleicht ist es was anderes. Aber wie können wir das denn entscheiden, was es ist? Woher wissen wir denn, in was für einem Raum wir leben? Ich meine, das ist doch eine wichtige Frage, oder? Ja? Ist es ein R hoch 3 oder ist es irgendwas anderes? Also möchte man gerne irgendwie eine Beschreibung, eine topologische Charakterisierung haben von den Räumen. Und in Dimension 2, da hat man sowas, dass die entscheidende Eigenschaft, die man nachprüfen muss, dass jede Kurve, also jedes stetige Bild einer S1 den Raum zerlegen muss. Dann lebt man in einer Ebene. Aber in der Dimension 3 gibt es nicht so eine einfachen Eigenschaften der Charakterisierung, jedenfalls noch nicht. Keiner hat bisher eine gute Eigenschaft für die Charakterisierung des dreidimensionalen Raumes gefunden. Okay. Jetzt noch, neben den metrischen Topologien, Beispiele für Topologien von Produkträumen. Denn wir wollen ja schließlich also Topologien von den obigen Räumen da finden, also von den Produkten. Da sollten wir uns demzufolge mal Gedanken darüber machen, wie man im Prinzip für Produkte Topologien definieren kann. Also wir haben ein kartesisches Produkt von topologischen Räumen und wie sollte man die Topologie eines kartesischen Produktes definieren? Und da kommen uns wieder unsere Badewanne zu Hilfe. Insbesondere die rechte Badewanne da mit diesen eckigen Basiselementen. Das könnte man, glaube ich, ganz gut verwenden, um eine Topologie für einen Produktraum zu definieren. Und das will ich mal ganz kurz zeigen, wie das geht. Also stellen Sie sich vor, wir nehmen Ein R2, den kann ich hier auf zwei Arten und Weisen betrachten. Ich könnte sagen, R2 ist einfach das Produkt von R mit sich selber. Oder ich könnte sagen, R2 ist ein metrischer Raum und die Metrik ist einfach gegeben durch die euklidische Länge. Wenn ich R2 betrachte als metrischer Raum, dann habe ich ja schon eine Topologie, nämlich die von der Metrik induzierte Topologie. Aber nun werde ich nicht immer so leicht davonkommen, weil ich vielleicht nicht unbedingt weiß, was eine Metrik von diesen hochdimensionalen Räumen sein soll. Was soll also eine Metrik sein vom R hoch R? Oder was soll eine Metrik sein von R hoch M für eine beliebige Menge M? Da kommt jetzt sozusagen die zweite Möglichkeit ins Spiel, eine Topologie zu definieren, jedenfalls für Produkträume. Und dazu brauchen wir wieder die Basis. Und dann können wir wie folgt argumentieren. Also, sagen wir so, die Topologie für Produkte, also die Produkttopologie. Seien also meinetwegen x und y, oder vielleicht schreiben wir die Topologien noch dazu, damit wir uns daran gewöhnen. Also seien x, x und y, y nicht einfach nur Mengen, sondern topologische Räume. Dann könnte ich ja das Produkt bilden, x kreuz y. Ja, mengentheoretisch wissen wir, was das ist. Das ist eben die Menge aller Paare. Aber wir wollen dieses Produkt auffassen als einen topologischen Raum. Und ich kann es mir einfach machen und sage, ich definiere da eine Topologie, die soll bestehen aus zwei Mengen, die leere Menge und die ganze Menge, und bang, haben wir eine Topologie. Die wäre aber nicht großartig. Da könnte man nicht viel mitmachen. Fast nichts mit unterscheiden, eigentlich gar nichts mit unterscheiden. Die Brille, die uns diese Topologie liefert, die ist so unscharf, da können wir so nichts mit anfangen. Also das wäre keine gute Topologie. Und ist auch nicht die Topologie, die wir da rechts mit unseren Quadraten sehen. Denn was wir rechts sehen, ist doch das Folgende. Wenn ich mir das Produkt so hinschreibe, jetzt mal ohne Pfeile, weil ich jetzt nicht von R sprechen will, sondern von allgemeinen topologischen Räumen, dann könnte ich doch meinetwegen hier offene Mengen nehmen. Sagen wir mal, hier habe ich eine offene Menge und da habe ich eine offene Menge. Und dann könnte ich das Produkt von diesen beiden offenen Mengen nehmen. Und dann könnte ich sagen, ja gut, das sollen meine offenen Mengen sein für den Produktraum. Dann ist es wenigstens etwas, was sozusagen die Produktstruktur mit einbezieht. Die Frage ist natürlich ganz klar, wenn ich also die Menge von diesen kartesischen Produkten nehme, kriege ich damit überhaupt eine Topologie? Und die Antwort ist, nö. Also muss man was anderes machen. Aber sowas Ähnliches. Und das Ähnliche heißt, ich nehme diese Produkte, und das, was ich auf jeden Fall nachweisen kann, das haben wir da rechts oben gemacht, dass der Schnitt von solchen Boxen, wenn man so will, oder von solchen Quadraten, ist ja wieder ein Quadrat. Also mit anderen Worten, diese Boxen insgesamt, wenn sie keine Topologie bilden, dann bilden sie auf jeden Fall eine Basis. Also schreiben wir das hin. Also B soll sein die Menge aller U kreuz V mit U offen, das heißt U ist ein Element von X und V offen in Y. Das sind also Menge aller Quadrate. Ja? Ist auf jeden Fall, davon haben wir uns ja überzeugt, eine Basis. Und dann können wir die davon erzeugte Topologie bilden. Das ist eine Teilmenge der Potenzmenge von x kreuz y. Und das ist natürlich eine Topologie, wie jede von einer Basis erzeugte Topologie eine Topologie natürlich ist. Ist eine Topologie. Und diese Topologie hat schon was mit dem kartesischen Produkt zu tun, hat auch einen besonderen Namen. Sie heißt die Produkttopologie. Also jedem endlichen Produkt können wir auf diese Art und Weise eine Topologie zuordnen, nämlich die Produkttopologie. Es wird natürlich sozusagen ein bisschen heikel, wenn ich jetzt diese enormen Produkte mir angucke. Also links die endlichen Produkte, die haben wir jetzt erledigt. Die könnten wir also, glaube ich, ganz gut auf diese Art und Weise topologisieren. Da würden wir mit zufrieden sein, weil daran sind wir ja gewöhnt aus der Analysis. So haben wir ja auch zwei auch topologisiert. Also warum nicht im Allgemeinen die gleiche Idee übernehmen? Und das macht auch Sinn, das ist also die Produkttopologie für ein Produkt. Aber für diese enormen kartesischen Produkte da könnte man auch eine solche Definition machen. Aber die Topologie, die man dann bekommt, hat ganz unangenehme Eigenschaften und man würde sozusagen diese Konstruktion nicht nehmen, um eine Topologie von diesen großen kartesischen Produkten zu definieren. Man steht also wieder am Anfang, weiß nicht, wie man diese Räume topologisieren soll. Ich würde gerne sozusagen das Geheimnis verraten, aber ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei. Ich muss hier Schluss machen. Lass uns fürs nächste Mal. Aber nicht nächsten Donnerstag, da ist ja frei, sondern 14 Tagen dann. Schönen Dank.